Es war spät geworden. Sie ging noch einmal in ihre Arbeitsecke und ließ ihre Hand über die Stoffe gleiten. Ja, der warme Umhang für Elisabeth, der war so gut wie fertig. Noch ein paar Stiche, dann war es geschafft. Eigentlich könnte sie den Elisabeth morgen vorbeibringen und am besten wird sie dann gleich noch eine warme Suppe mitnehmen. Das wird ihr gut tun. Komisch, wenn sie den Stoff anschaute, musste sie immer an Hannah denken. Sie wird wohl Hannah daraus mal ein Kleid machen. In dem Stoff würden ihre Augen und ihr Gesicht noch mal ganz anders leuchten und strahlen. Und heute war ihr aufgefallen, der Kleine von Helena, der war aus seinen Sachen rausgewachsen. Dem passte nichts mehr. Vielleicht sollte ihm was Buntes nähen. Hier oder hier? Sie müsste sich das noch mal überlegen. Aber der brauchte auf jeden Fall irgendwas Neues zum Anziehen. So ungefähr stelle ich sie mir vor. Tabitha. Als ich als Teenie anfing zu nähen und meinen Spaß an Stoffen entdeckte, da hat mich das beeindruckt, dass es eine nähende Frau bis in die Bibel geschafft hat. Genau mit dieser Eigenschaft. Tabitha. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, das, was von ihr erzählt wird, war irgendwie ganz lange verschwunden. Ich habe nie eine Predigt oder Bibelarbeit darüber gehört und auch nicht gehalten. Aber in der Vorbereitung auf diesen Tag hat mich dieser Text irgendwie wieder gefunden. Und ich möchte euch teilhaben lassen an dieser Geschichte von Tabitha aus Apostelgeschichte 9, Abvers 36. In Joppe lebte eine Jüngerin Jesu namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Doch während Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und bahrte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lydda aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Doch Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herbei, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Die Auferweckung einer Toten. Nicht so unsere Alltagserfahrung, würde ich mal vermuten, auch hier in Hannover nicht. Und ich glaube, das macht es ein bisschen aus, dass man diese Geschichte vielleicht manchmal liest und denkt, aha, da wird eine Tote auferweckt, aha, damals gab's das. Naja, aber blättern wir mal weiter, haben wir nicht so in unserem Programm. Aber ich glaube, es ist zu schnell, an dieser Stelle weiter zu blättern. Als ich diese Geschichte jetzt wieder gelesen habe, hat es mich fasziniert, wieder eine Gemeinde ist, die lebendig macht. Wie viele da beteiligt sind, dass diese Frau am Ende wieder lebt. Natürlich wissen wir, letzten Endes ist es Gott, der die Auferstehungskraft hat. Ist es Gott, der lebendig macht. Aber er hätte es an dieser Stelle nicht getan, wenn da nicht viele andere dran beteiligt gewesen wären. Eine Gemeinde, die lebendig macht. Und wir begegnen ja auch in unseren Gemeinden manchmal Todeserfahrungen, nicht nur den großen endgültigen Todeserfahrungen, sondern manchmal auch kleinen Todeserfahrungen, wenn eine Beziehung stirbt oder abbricht, wenn ein Mensch vielleicht enttäuscht und frustriert geht und sagt, die da in der Gemeinde, die sind für mich gestorben. Wenn wir jemanden vermissen, der eigentlich immer da war und wir wissen gar nicht, wo ist er geblieben. Viele kleine Tode, in denen Gottes Leben sichtbar werden könnte. Und deshalb möchte ich in dieser Geschichte nochmal auf die Suche gehen nach dem, was passiert da eigentlich, dass diese Frau am Ende lebendig wird. Und das fängt gleich im ersten Satz an. Eine Jüngerin namens Tabitha oder Dorcas, das bedeutet Gazelle. Man weiß, wer sie ist, man kennt sie mit Namen. Das ist wichtig, dass jemand einen Namen hat, einen Namen, mit dem man ihn ansprechen kann. Nicht nur die, die da immer in der drittletzten Reihe sitzt, ich weiß auch nicht so genau. Oder eine Nummer auf einer Mitgliederliste, sondern einen Namen trägt diese Tabitha. Und was ich besonders spannend finde, es scheint so eine multikulturelle Gemeinde zu sein. Man muss den Namen auch noch übersetzen. Also Tabitha, Aramäisch, oder Dorcas, Griechisch. Und sie hat von den verschiedenen Kulturen in der Gemeinde einen Namen. Man kennt sie. Und sie scheint auch ein Stück kulturübergreifend zu wirken. Denn es ist interessant, dass Petrus sie mit Tabitha anspricht, was wohl der Name ist, mit dem sie groß geworden ist. Und die Witwen, die dann hinterher kommen und sagen, sie hat uns doch versorgt mit diesen Kleidern, diesen Mänteln, die sprechen von Dorcas. Also scheinbar hat sie da auch in eine andere Kulturgruppe hineingewirkt und hineingedient, als die, aus der sie kam. Man kannte sie beim Namen. Und damit fing es an, dieses, was lebendig macht. Aber so viel Gutes sie auch tat, sie starb. Ein echter Verlust für die Gemeinde. Und erstmal hat man das getan, was naheliegend war. Da ist jemand gestorben, man hat sie gewaschen, man hat sie aufgebahrt, man hat sich von ihr verabschiedet mit allen Zeremonien, die dazugehörten. Und trotzdem hat es die anderen in der Gemeinde nicht losgelassen. Soll das tatsächlich schon zu Ende sein? Ist das jetzt schon vorbei? Kann da nicht doch noch etwas weitergehen? Und dann hat es sich rumgesprochen. Da ist Petrus in Lydda, 20 Kilometer entfernt. Für uns ein Katzensprung, für damals schon durchaus noch ein paar Stunden Fußweg hin und her, da hinzukommen und ihn zu holen. Aber das war es ihnen wert. Sie sahen selbst für sich keine Möglichkeiten, aber sie hatten Tabitha noch nicht aufgegeben und sie sagten, wir müssen jetzt alles investieren, was möglich ist. Vielleicht kann ja Gott ein Wunder tun. Und sie gehen über Gemeindegrenzen hinaus und sie holen den Petrus und Petrus kommt auch. Finde ich auch schon nicht selbstverständlich. Da könnte ja auch sagen, ja nu, Menschen sterben halt mal irgendwann. Und eine Frau, ach nee. Aber nein, Petrus kommt. Er hört diese Dringlichkeit heraus, er weiß, das ist jetzt wichtig und er geht dahin. Und wem begegnet er als erstes? Ganz vielen klagenden, weinenden Menschen, die zeigen, was Tabitha ihnen gemacht hat oder Dorcas. Die ihre Kleider und Mäntel, die sie genäht seit, zeigen und sagen, das hat sie alles gemacht. Sie wussten, was diese Frau für Schätze in sich trug. Welche Begabungen sie hatte und nicht nur Begabung, was sie konnte, sondern es war ihre ganze Persönlichkeit, die ausgestrahlt hat. Ich glaube, in dem, was sie getan hat, diese Tabitha, steckte ganz viel Wertschätzung für die Menschen, denen sie etwas genäht hat, geschenkt hat, geholfen hat. Und diese Wertschätzung kam jetzt in der Situation zu ihr zurück. Und Petrus ist berührt von dem, was da lebt zwischen Tabitha, die nicht mehr lebt in diesem Moment, und all diesen Menschen, denen sie so viel bedeutet. Und dann sagt er, alle mal raus. Und er nimmt sich Zeit, unter für Augen. Zwei tote Augen, zwei lebendige Augen, aber er nimmt sich Zeit ganz persönlich. Da gibt es Dinge, die brauchen nicht 1000 Zuschauer. Und da passiert in diesem geschlossenen Raum auf einmal etwas ganz Besonderes. Als Petrus allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Die ganz entscheidenden Dinge, die passieren nicht immer in der großen Öffentlichkeit. Aber die brauchen die kleinen, geschützten Räume. Diese Räume, in denen erst auf Gott gesehen wird. Petrus sagt nicht, ach, jetzt habe ich gerade in Lydda einen Kranken geheilt, jetzt machen wir hier mal das Totenauferweckungsprogramm. Nein, er weiß noch nicht so genau, was will Gott tun. Er richtet sich erst ganz bewusst auf Gott aus und fragt und hört hin, Herr, was willst du hier tun? Jesus selbst hat es gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und so brauchte auch Petrus diese Vergewisserung. Was ist das, was jetzt dran ist? Und offensichtlich ist es jetzt dran, diese Tabitha anzusprechen und sie neu mit ihrem Namen ins Leben zu rufen. Und es braucht ein bisschen Unterstützung auch nochmal, bis sie auf den Füßen steht. Aber dann ist sie wieder da, ist sie wieder lebendig. Und als dann die Türen des Raums aufgehen und alle anderen das sehen, da ist auf einmal ganz viel Freude da, ganz viel Energie da, ganz viel Begeisterung über Gott, über das, was er getan hat. Und es wird weiter verbreitet und am Schluss heißt es, viele Menschen kamen zum Glauben an den Herrn, an den, der der Herr ist, über Tod und Leben. Eine Gemeinde, die lebendig macht. Das wünsche ich mir auch heute, in einer Gemeinde zu leben, die lebendig macht. Denn wir brauchen das doch alle, so eine Kraft in dieser Gemeinschaft. Dass Gemeinde ein Ort ist, ein Ort, wo man dich beim Namen kennt. Wo man weiß, wer du bist und nicht nur ein Gesicht mal gesehen hat. Wo man dich kennt mit deinen Begabungen, deiner Persönlichkeit, ein Ort, wo du wertgeschätzt bist. Ich wollte erst schreiben, ein Ort, wo man weiß, was du kannst. Das gehört auch dazu, ja. Aber es ist ja so viel mehr. Das, was du einbringst mit deinem Zuhören, mit deinem Kaffeekochen, mit deinem Nachfragen, mit deinem Dasein an vielen Stellen einfach. Ein Ort, wo du wertgeschätzt wirst. Und dann auch ein Ort, wo man dich vermisst, wo man dich nicht aufgibt. Wir haben vorhin kurz über die kleinen Gruppen gesprochen, in denen das auffällt. Da ist jemand nicht mehr da. Warum kommt sie nicht mehr? Was ist los? Da, wo man dem nachgehen kann, was in der großen Gemeinschaft manchmal ganz leicht verschwinden kann. Menschen, die da sind und die nicht sagen, ja gut, war halt mal eine Zeit lang da, ist jetzt halt nicht mehr, sondern die sagen, mir ist das nicht egal. Ich will wissen, was los ist. Und mag sein, dass ich es nicht zurückholen kann, aber ich will es wenigstens versuchen. Ich will alles in Bewegung setzen und diesen einen Menschen nicht aufgeben. Gemeinde, das ist auch ein Ort, wo Zeit und Raum ist für dich ganz persönlich, für die Dinge, die sich nicht mal eben in einer großen Gottesdienstgemeinschaft klären lassen, wo es wichtig ist, unter vier Augen zu reden, mal die Tür zuzumachen und zu sagen, da muss jetzt mal gar kein anderer zuhören und zu wissen, es ist aber einer da, der hört und der denkt mit und der geht mit mir vor Gott und betet und spricht mir vielleicht im Namen Jesu Worte zu, die mich wieder auf die Beine bringen. Und dann, wenn so ein Wunder geschieht, dann ist Gemeinde auch der Ort, wo wo du mit anderen gemeinsam über Gott staunen kannst. Wo du merkst, er ist groß. Wo man auch über das, was vorher im ganz Kleinen passiert ist, erzählen kann und sich miteinander freuen. Manchmal ist das ja gar nicht so leicht. Ich kenne das auch sehr gut aus Gemeinde, dass wenn jemand erzählt, da und da habe ich Gott in meinem Leben erlebt. Ich sag mal so ein klassisches Beispiel dafür. Wir haben so lange um ein Kind gebetet und jetzt ist es endlich da. Und dann sind andere da, die sagen, ja, aber wie kannst du das erzählen? Das erlebt doch nicht jeder. Und andere erleben das nicht und warten immer noch. Und was ist dann? Und ich glaube, das müssen wir in Gemeinde immer wieder lernen, es auszuhalten, dass Gott sehr verschiedene Wege geht und dass wir über unsere Freude miteinander reden dürfen, aber auch über unseren Schmerz miteinander reden dürfen und das miteinander teilen, aber nicht mehr über das zu reden, was Gott tut und nicht mehr über das zu reden, wo wir Gottes Handeln vermissen. Das macht uns stumm und das nimmt uns auch die Wirkung nach außen und das Ausstrahlen, dass wir merken, Gott ist wirklich groß. So wünsche ich mir, Gemeinde zu leben und zu bauen, und sicher ist das immer wieder auch bruchstückhaft und noch nicht fertig und noch nicht vollendet. Aber ich glaube, dass in Gemeinde tatsächlich diese Kraft steckt, dass sie Menschen und Beziehungen lebendig machen kann. Im Johannesbrief schreibt Johannes über die Liebe zu Gott und sagt, die muss sich immer auch in der Liebe zu Menschen, zu Brüdern und Schwestern ausdrücken. Und da bin ich auf einen Vers gestoßen, der das eigentlich nochmal zusammenfasst, was dieser Text erzählt. Da heißt es in 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, wir sind aus dem Bereich des Todes in den des Lebens hinübergegangen, denn wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Wer nicht liebt, der bleibt im Bereich des Todes. All das, was wir aufgezählt haben, den Namen zu kennen, einander wertzuschätzen, um einander zu kämpfen, das ist alles Ausdruck von Liebe. Liebe, die von Gott kommt, mit der er uns beschenkt, mit der er uns zuerst liebt, aber die wir dann weitergeben dürfen und können in die Gemeinschaft hinein. Gemeinde, die lebendig macht. Ihr habt alle hoffentlich am Eingang ein Stück Stoff bekommen. Und ich lade euch ein, das jetzt mal in die Hand zu nehmen. Vielleicht habt ihr euch den ausgesucht, der euch am besten gefallen hat, der am kuscheligsten war oder die schönste Farbe hatte oder was auch immer. Und dieses Stück Stoff, man könnte jetzt daraus sagen, Gemeinde ist eine große Patchwork-Decke, wenn wir jetzt anfangen würden, das alles schön zusammenzunähen. Aber das würde sehr viel Zeit brauchen, das würde den Rahmen heute sprengen. Aber nimm dieses Stück Stoff erstmal ganz für dich persönlich. Und wenn du es siehst und fühlst, lass dir das gesagt sein. Du bist geliebt. Du bist beim Namen gerufen. Zuallererst von Gott selbst, der dich beim Namen gerufen hat und dir das Leben gegeben hat. Aber du bist auch beim Namen genannt von Menschen. Du bist wertgeschätzt. Du hast etwas einzubringen. Vielleicht kommt dir das selbst gar nicht so viel vor. Aber es ist unendlich wichtig. Und ohne dich würde etwas fehlen. Und du bist es wert, dass man um dich kämpft. Dass man dich nicht aufgibt, wenn du nicht da bist. Du bist es wert. Jesus hat für dich gekämpft. Und hat wirklich bis zum Letzten alles gegeben für dich. Aber es gibt auch Menschen, die bereit sind, sich für dich zu investieren. In manchen Situationen merkt man das vielleicht nicht, aber oder glaubt es nicht so richtig. Aber ich bin überzeugt, diese Menschen sind da, die sich für dich interessieren, investieren, die dich nicht aufgeben. Und du bist es wert, dass sich jemand Zeit nimmt für dich. Vielleicht trägst du etwas mit dir, wo du denkst, eigentlich müsste ich das mal auspacken. Und du darfst das. Du bist es wert, dass sich jemand richtig viel Zeit für dich nimmt. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Und du darfst mit anderen Gemeinden zusammen staunen über das, was Gott tut. Und so kann dieses Stück Stoff mitgehen mit dir als Zusage und als Erinnerung. Du bist Teil dieser lebendigen Gemeinde. Aber dieses Stück Stoff kann dich auch auf den Weg schicken zu anderen. Vielleicht läuft dir nachher jemand über den Weg, wo du denkst, von der Person weiß ich eigentlich noch gar nicht den Namen. Also ich hätte da jetzt ganz schön viele, aber ihr vielleicht ein paar weniger. Von der Person weiß ich noch gar nicht den Namen. Ich weiß gar nicht, was er oder sie beruflich macht. Und ich gehe jetzt heute mal hin. Vielleicht schenke ich der Person sogar das Stück Stoff und sage, ich möchte dich heute kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist. Oder ich sehe jemanden, wo ich denke, die oder der ist so wertvoll für mich mit dem, was er oder sie für mich tut. Und ich möchte dieser Person das jetzt mal sagen. Ich habe das so oft gedacht, aber ich habe es nie ausgesprochen. Und ich will es heute mal sagen, du bist ganz wertvoll für mich. Dann tut das. Ich glaube, es tut gut. Oder vielleicht merkst du, ich brauche so eine verbindlichere, kleinere Gemeinschaft. Heute hast du die große Chance, bei der Hauskreisbörse zu sagen, ich klinge mich ein. Ich gehe hinein in eine kleinere, verbindlichere Gemeinschaft, wo ich gesehen werde, wo ich nochmal anders wahrgenommen werde, wo ich noch stärker und verbindlicher mit anderen vernetzt bin. Oder vielleicht geht dir auch ein Mensch durch den Kopf, wo du denkst, ja, da ist eine Beziehung gestorben oder ist so kurz vorm Sterben. Und da ist ein Mensch, der ist nicht hier, obwohl er mal hier war und eigentlich hier hingehört. Und dann kannst du dieses Stoffstück nehmen als Anlass zu sagen, ich gehe da jetzt mal hin. Ich frage mal nach, was ist los? Können wir reden? Ich möchte gerne, dass du wieder lebendig wirst, dass Beziehung wieder lebendig wird. Ein kleines Stück Stoff, ganz schön viel drin. Und ich bin mal gespannt, was es in Bewegung setzen kann. Gemeinde kann lebendig machen, weil Gott der Herr der Gemeinde ist, der Grundstein der Gemeinde ist, der große Lebendigmacher ist. Und wir dürfen alle an seinem Leben teilhaben. Wie gut. Amen.